Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome.
Mit mir am Tisch sitzt einer der prominentesten und einflussreichsten deutschen Soziologen. Er war gestern noch beim Bundespräsidenten, heute ist er hier. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind und sich die Zeit genommen haben, Steffen Mau.
Hallo, schön hier zu sein.
Dass Sie in der Öffentlichkeit und in der Politik so gefragt sind, hat sicher auch damit zu tun, dass Sie Bücher geschrieben haben, die weit außerhalb der Fachwelt rezipiert worden sind. Sie sind als Buchautor nicht nur äußerst produktiv. Ich habe mal geguckt, seit 2017 haben Sie alle 2 Jahre ein neues Buch herausgebracht, sondern Ihre Bücher sind auch äußerst erfolgreich. Lütten Klein, über das wir heute schwerpunktmäßig reden wollen, stand auf der Bestsellerliste und Ihr jüngstes Buch, das Sie zusammen mit Thomas Lux und Linus Westhäuser geschrieben haben, Triggerpunkte, steht aktuell auch wieder auf der Bestsellerliste, schon eine ganze Weile. Vor allem über Lütten Klein wollen wir, wie gesagt, heute reden und Sie beschreiben darin, ausgehend von dem Rostocker Neubauviertel, in dem Sie groß geworden sind, Kontinuität und Wandel der Sozialstruktur in Ostdeutschland und welche politischen und mentalen Konsequenzen das hat. Würden Sie die Beschreibung so akzeptieren?
Absolut. Ich denke, das ist schon ganz gut zusammengefasst.
Dann möchte ich mit einer ganz konkreten Frage einsteigen, nämlich was ist ein optoelektronischer Winkelaufnehmer und was hat das mit Ihnen zu tun?
Ja, das ist so ein technisches Gerät, das versucht zu verstehen und zu messen, wie eigentlich die Schiffssteuerungsanlage, wie die aufgestellt ist. Das kann man mechanisch machen. Also wenn man große Schiffe hat, Frachtschiffe zum Beispiel, dann muss man irgendwie auf der Brücke wissen, wie steht eigentlich jetzt das Ruder. Mhm. Das kann man aber auch mit einem optoelektronischen Winkelaufnehmer machen, der versucht sozusagen so über so eine Drehbewegung unterschiedliche Stärken von Licht dann aufzunehmen und dann dieses elektrische Signal an die Brücke weiterzuleiten und dann weiß der Kapitän, mein Ruder steht jetzt mehr Backbord oder mehr Steuerbord.
Und was hatten Sie mit diesem Gerät zu tun?
Ja, ich habe in so einer Abteilung gearbeitet, Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines volkseigenen Betriebes, Schiffselektronik hieß da, und da wurden solche Dinge entwickelt und dann nachher eingebaut in solche Steuerungsanlagen von Schiffen.
Das könnte man eigentlich schon als Ausgangspunkt nehmen, um viel über die Unterschiede in der Sozialstruktur zwischen der DDR und der Bundesrepublik zu reden. Also die Tatsache, dass ein Soziologieprofessor ursprünglich mal eine Ausbildung in der Industrie gemacht hat, das ist für den Osten, glaube ich, überhaupt nicht ungewöhnlich. Für den Westen ist es das, glaube ich, schon. Also wenn ich so denke, so die Geisteswissenschaftler aus dem Westen, die ich kenne, da fällt mir auf Anhieb ein Historiker ein, Dieter Langewiesche, der sozusagen sein Abitur erst auf dem zweiten Bildungsweg gemacht hat. Aber sehr häufig war das nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich habe schon eine Lehre gemacht und das war natürlich schon sehr proletarischer oder arbeitnehmerischer Kontext. Ich habe dann im Schiffbau gearbeitet, auch auf einer Werft gearbeitet und da auch Dinge montiert. Und irgendwann hatte ich mal so ein Interview oder so ein Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin wahrscheinlich der einzige Soziologieprofessor, der einen Schweißerpass hat. aber das hätte ich nicht sagen sollen, weil dann habe ich gleich 2 oder 3 Mails von Kollegen bekommen, die mir auch gesagt haben, dass sie selber einen Schweißerpass mal gemacht haben und dann auf dem zweiten Bildungsweg eine hochschulische Karriere dann hinterhergeschoben haben. Es ist sicherlich selten, ist nicht ganz häufig, aber ich bin sicher nicht der Einzige.
Ich will kurz sagen, was mir an dem Buch so gut gefallen hat oder was ich so faszinierend fand. Ich bin, wie gesagt, Westdeutscher, bin Mitte der 80er 2-mal jeweils für eine Woche in der DDR gewesen, weil meine Eltern da Bekannte hatten. Also meine Mutter hatte eine Brieffreundin, weil nach dem Krieg hat man wohl versucht, Brieffreundschaften zwischen Schülerinnen und Schülern in beiden deutschen Staaten zu vermitteln. Und diese Brieffreundschaft, die meine Mutter damals geknüpft hat, die hat tatsächlich bis weit nach der Wende gehalten, also quasi bis zum Tod ihrer Brieffreundin. Und so kam es, dass wir in den 80ern 2-mal in Merseburg waren. Und die Eindrücke, die bei mir zurückgeblieben sind, sind natürlich diffus, die sind so sedimentiert, wenn man so will. Vieles überlagert sich auch mit Dingen, die man danach gelesen hat über die DDR und das Leben in der DDR. Und ich hatte den Eindruck, durch ihr Buch so eine Sehhilfe auf einmal zu kriegen. Also ich habe mir auf vieles einen Reim machen können, vieles wurde auf den Begriff gebracht, analytisch eingeordnet. Und das ist der eine Punkt, den ich schon mal total faszinierend fand. Und der zweite Punkt, das Buch ist ja in gewisser Weise zweigeteilt. Einmal beschreibt es so vor allen Dingen die Gesellschaft der späten DDR und dann eben die Gesellschaft nach 89, die Umbrüche. Und da war es eine, sagen wir mal, heilsame Korrektur meines westdeutschen Blicks in vielerlei Hinsicht. Es hat mich oft auch zum Widerspruch gereizt. Da kommen wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal drauf zurück. Aber insgesamt fand ich es ein unglaublich erhellendes Buch. Und ich kann nur sagen, in meinem ostdeutschen Bekanntenkreis würden die Leute wahrscheinlich sagen, dass es eines der wichtigsten Bücher überhaupt ist, die in diesem ganzen Diskurs über Ostdeutschland geschrieben worden sind.
Ja, das Buch war so ein bisschen so ein Experiment. Erstmal war es ein Geburtstagsgeschenk für mich. Ich bin 50 Jahre geworden und hatte gedacht, meine Güte, ich könnte ja auch mal so ein schönes Buch über Ostdeutschland oder die DDR schreiben. Vor allen Dingen aus so einer Defizitdiagnose heraus, ne? Also ich habe irgendwie gedacht, meine Güte, da gibt es zwei Gesellschaften, die ja unterschiedliche Modelle haben. Kapitalistisch, sozialistisch, einmal eine Diktatur, eine Demokratie, einmal ein Rechtsstaat, einmal kein Rechtsstaat. Und die kommen jetzt zusammen und vereinigen sich vielleicht nicht zu was Drittem, aber zumindest gehen sie zusammen über den Einigungsvertrag. Das ist ja soziologisch erstmal das allerinteressanteste Experiment, so eine Amalgamierung zweier ja antipodischer Gesellschaften. Und da habe ich gesagt, ja, es müsste ja eigentlich Bibliotheken von soziologischen Büchern geben, die das behandeln. Aber die allermeisten Bücher, gibt weniger Ausnahmen natürlich, die gucken eigentlich auf die DDR als politisches System, erklären die DDR letzten Endes aus ihrem Scheitern auch heraus, interessieren sich natürlich für Stasi und Mauerbau. Und ich bin ja Soziologe, ich habe mich erstmal für soziale Strukturen, für Mentalitäten, für Soziokulturen interessiert. Habe gedacht, ja, dazu gibt es eigentlich relativ wenig, also wenig Bücher, die die DDR als Gesellschaft erstmal ernst nehmen. Und auch fragen, warum es irgendwie ja Loyalitäten der Leute gab. Warum sind die eigentlich da geblieben und warum hat überhaupt dieses ganze System 40 Jahre existiert, ohne dass die Leute revoltiert haben? Und man hatte ja immer den Blick nach dem Westen. Es gab eine große Stagnation, auch Unzufriedenheit. Es gab sozusagen Einschränkung der Freiheit und der Demokratie. Und dennoch irgendwie doch eine Bindungskraft auch der DDR. Und das ist ja soziologisch erstmal erklärungsbedürftig, warum die Leute nicht alle schon viel früher weggelaufen sind. Und das hat mich interessiert und das kann man natürlich nur aus der Innensicht der Gesellschaft erklären, ne? Also das kann man jetzt nicht nur aus einer Fehleranalyse oder ja aus so einer Obduktionshaltung heraus, wo man sagt, ja, der Patient ist jetzt tot. Und jetzt gucken wir, woran der gestorben ist, sondern man müsste ja natürlich auch gucken, warum er so lange gelebt hat. Und das war so ein bisschen der Versuch, das zu machen. Und ich habe das Buch, das muss ich dazu sagen, in den USA geschrieben. Ich hatte das ganze Material und habe das dann schon mitgenommen und hinterher auch noch mal ein bisschen so ein paar Interviews nacherhoben. Aber die Distanz war schon sehr hilfreich. Und ich habe von vornherein gesagt, ich versuche mich mal von den etablierten Debatten und Gräben fernzuhalten. Ich versuche jetzt einfach mal aus meiner Sicht einen unbestechlichen Blick zu entwickeln, der nicht jedem gefallen wird, das war mir schon klar, aber der erstmal für mich soziologisch stimmig ist. Und ich habe auch für das Buch Kritik bekommen in unterschiedlichen Rezensionen, zum Teil auch sehr harsche Kritik. Ich habe aber auch Kritik bekommen, also aus sehr unterschiedlichen Richtungen, sowohl sozusagen von konservativen westdeutschen Autoren wie auch von sehr linken Ostdeutschen, die die DDR miterlebt haben, auch aus der frühen DDR-Generation, die mich zum Teil hart angegangen sind. Und das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, ja, ich sitze doch zwischen allen Stühlen und da fühle ich mich auch schon ganz wohl.
Herr Mau, im Gespräch über Ostdeutschland kommt ein Thema unvermeidlich immer wieder, nämlich viele Ostdeutsche sagen, die DDR, das war doch mehr als Stasi und Schießbefehl. Wir wollen nicht ständig darauf reduziert werden. Für uns war die DDR vor allen Dingen gelebtes Leben. Es war ganz viel Alltag. Es war zur Arbeit gehen. Es war Freunde treffen. Es war feiern. Es war lachen. Ich frage mich da immer so ein bisschen, ob das nicht eine Binse ist, weil sich das natürlich über das Leben in jedem System und auch in jeder Diktatur sagen lässt, ob man über Nordkorea redet oder über Frankos Spanien oder auch über die USA und die Bundesrepublik. Die Grundbedürfnisse der Menschen, ihr Leben zu leben, die sind ja immer gleich. Und ich habe da in Ihrem Buch meine ich, so eine gewisse Spannung festgestellt zu haben. Relativ am Anfang in der Einleitung schreiben Sie, dass soziale Kontrolle und Repression zur DDR nicht nur dazugehörten, sondern diese gleichsam konstituierten. Und etwas später, weiter hinten, wo es so um die Fluchträume und die Freiräume geht, am Beispiel der Insel Hiddensee, schreiben Sie, die Vorstellung, die DDR sei eine vor allem oder gar ausschließlich repressive Kommandogesellschaft gewesen. Jetzt lasse ich was weg, erweist sich nicht nur anhand dieses Beispiels als überzogen. Bilde ich mir die Spannung nur ein oder ist sie da in Ihrem Buch?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Nuancen oder auch Schwerpunkte, die ich da setze. Also ich diskutiere nicht mehr darüber, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder eine Diktatur. Das hat ja lange Zeit im öffentlichen Diskurs eine große Rolle gespielt. Das ist für mich eigentlich sekundär, ne? Was ich immer erfahre, dass die Leute sagen, so wie sie das auch beschreiben, ja, die DDR war eine Diktatur, aber nicht nur. Und dieses nicht nur wollen wir irgendwie miterzählt haben. Wogegen ich mich so ein bisschen wende, ist das, was vielleicht aus der Totalitarismusforschung kommt. Also die Vorstellung, dass die DDR nur funktioniert hat aufgrund von Repressionsandrohung und Geheimdienst und dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, sie werden jeden Tag abgeholt, ne? Also das ist eine andere Art von sozusagen von Diktaturvorstellung, die natürlich aus der stalinischen Diktatur und aus der NS-Diktatur kommt. Auch die Parallelisierung von Diktatur in der NS-Zeit und der DDR ist manchmal ein bisschen problematisch, weil man jetzt immer sagt, ja, irgendwie die Geschichte der zwei Diktaturen und das schließt sich so aneinander an. Da sagen sich die Leute natürlich, das sind ja kardinale Unterschiede zwischen einer Diktatur, die einen Weltkrieg anzettelt und Millionen Menschen in Massenvernichtungslagern zu Tode bringt. Und einer Diktatur, die zwar Menschen einsperrt, ihnen auch Freiheitsrechte nimmt, aber ansonsten, wo man ansonsten auch ein relativ normales Leben leben kann.
Man könnte einwerfen, dass auch der NS nicht nur über Repression funktioniert hat, ne?
Nicht nur über Repression, da gab es auch, aber es ist eine groß umstritten, es gibt ja auch Arbeiten dazu, ne? Also Frage, das Rechtssystem der DDR hat sich über die Zeit auch ein Stück weit entwickelt, da gibt es auch viele interessante Historikerinnen-Arbeiten, die eben zeigen, dass es auch eine Autonomisierung des Rechts gegeben hat, also es ist nicht nur sozusagen ein Maßnahmerecht gewesen, wo Leute irgendwie gemaßregelt wurden und der Staat gesagt hat, wie Rechtsprechung zu funktionieren hat, im Familienrecht, im Arbeitsrecht, in vielen Bereichen gab es durchaus auch eine eigenwillige und selbstbewusste Form der Rechtsprechung. Das zeigen Studien eben relativ deutlich. Und ich mache ja keine Rehabilitationsschrift der DDR. Mich interessiert die soziologische Seite daran, ne? Also Fragen von Sozialstrukturen, Mentalitäten sind für mich zentral. Wie haben die sich entwickelt? Und die große Frage des Buches, oder eigentlich müsste man sagen, das Buch spielt auf vier unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist eben diese biografische Ebene, wo ich ein Stück weit zeige, was ich erlebt habe und wie ich mich zu dem Ganzen verhalte. Dann gibt es eben diese Ebene des Viertels Lüttenklein, wo ich auch die Geschichte des Viertels nacherzähle und versuche zu zeigen, ja, welche Art von Lebensweise hat sich da ausgeprägt? Wer hat da eigentlich gewohnt? Wie sahen die Wohnungen aus? Was haben die Leute in ihrer Freizeit gemacht? Dann gibt es eine dritte Ebene, das ist im Prinzip so ein bisschen so eine Makroebene, wo man sagt, ja, wie ist eigentlich die historische Entwicklung der DDR und dann der Wiedervereinigung? Das ganze Buch reicht ja von Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bis in die Gegenwart. Und die darüber liegende Frage ist eigentlich die, warum gibt es heute eigentlich so viele Unwuchten und Unzufriedenheiten in Ostdeutschland? Warum hat vieles auch nicht so gut geklappt? Und da ist mein Hauptargument eben schon zu sagen, ja, das liegt aus diesem spezifischen Zusammenspiel aus der DDR-Geschichte und aus dieser Transformationsgeschichte. In der Öffentlichkeit gibt es ja die Diskussion, dass man sagt, ja, all das, was in Ostdeutschland jetzt los ist, das ist irgendwie ein Erbe der DDR, die sind eben diktaturgeschädigt und haben sich in die Demokratie deswegen nicht so richtig einpassen können. Die müssen erstmal im Westen ankommen, in Anführungszeichen. Und die andere Geschichte ist die, das sind alles Folgeschäden dieser schwierigen Transformationsphase der 90er und vielleicht auch der Nuller Jahre. Also sie sind transformationsgeschädigt, nicht diktaturgeschädigt. Und da sage ich, beide Geschichten sind zu einseitig und stimmen nicht, sondern das spezifische Zusammenwirken dieser beiden historischen Phasen, die erklären uns eigentlich, was heute in Ostdeutschland los ist. Und ich möchte eigentlich so diese Entgegensetzung des Ganzen, die möchte ich eigentlich überwinden, weil die für mich unsoziologisch und zum Teil auch ahistorisch ist. Ne? Man kann nicht einfach eine Gesellschaft so periodisieren und sagen, nur diese 10 Jahre sind jetzt entscheidend und alles andere, was an Mitgift oder Hinterlassenschaft da ist, spielt irgendwie keine Rolle. Das wäre ja auch irgendwie letzten Endes soziologischer Unsinn. Und das einfach so breiter zu machen und wirklich auch diese Kontinuitäten zu zeigen und nicht zu sagen, es gibt eine Stunde Null 1990 oder es gibt einen großen historischen Bruch und danach fängt alles von neuem an, sondern Biografien, auch Mentalitäten, auch das kulturelle Besteck der Leute, natürlich auch Strukturen setzen sich fort. Obwohl wir einen sehr, sehr starken Systembruch hatten und eine Transformation, gibt es doch vieles, was irgendwie weiter wächst, sich dann aber unter neuen Bedingungen wieder auch verändert.
Eine Besonderheit des Buches vom thematischen Zugriff abgesehen ist die Tatsache, dass Sie Ihr eigenes Erleben einfließen lassen in die Darstellung. Und damit reihen Sie sich in gewisser Weise ein in so eine Gruppe von Büchern, die so in den letzten Jahren erschienen sind und zum Teil sehr erfolgreich waren, von Wissenschaftlern, die ihre eigene Biografie verarbeiten. Also nach meiner Erinnerung fing es an mit Didier Eribon, also einem Soziologen wie Sie, der Rückkehr nach Reims geschrieben hat und damit, ich habe mal gehört, in Deutschland sogar noch erfolgreicher war als in seinem Heimatland Frankreich. Und in Deutschland haben wir den Riesen-Mega-Erfolg von Ewald Frieh mit ein Hof und 11 Geschwister. Und das ist ja ein interessantes Phänomen. Ich kann mich daran erinnern, dass man in den Geistes- und Sozialwissenschaften zwar schon seit Jahrzehnten über die Standortgebundenheit der wissenschaftlichen Erkenntnis diskutiert, dass quasi die Forschenden natürlich ihr Ich mit ihren Meinungen, mit der Sozialisation und so weiter nicht ausblenden können, wenn sie wissenschaftlich arbeiten, aber dass man sozusagen von sich erzählt und von dem, was man erlebt hat, das war doch eher selten. Warum haben Sie sich entschieden, diesen Weg zu wählen und eben auch von sich zu erzählen?
Ja, das hatte erstmal einen dramaturgischen Grund oder auch einen Grund sozusagen an der Anlage der Thematik des Buches. Ich wollte schon nicht über die DDR so abstrakt erzählen, also jetzt nur über systemische Eigenschaften und große Strukturen, sondern ich wollte auch eine Art von Anschaulichkeit und Bildhaftigkeit schaffen. Und das macht man natürlich besonders dann vielleicht gut oder auch besser, wenn man einen konkreten Ort vor Augen hat. Und da ist natürlich Lüttenklein, bietet sich an, weil das eben ein großes Plattenbaugebiet ist, auch so ein bisschen so ein Vorzeigeplattenbaugebiet der DDR, das für mich pass pro toto für die DDR als Gesellschaft steht. Natürlich nicht alle Leute haben in Neubaugebieten mit so modularisierter Bauweise gelebt, aber ein großer Teil eben doch schon, fast ein Viertel der Bevölkerung in der DDR, in der Bundesrepublik nur 2-3%, ne, das sind ganz andere Größenordnungen. Und viele haben diese Erfahrung gemacht und ich dachte, das sei eigentlich ganz gut, weil dieses Plattenbaugebiet ist Ende der 60er Jahre entstanden und dann in den 70ern noch weitergebaut worden. Ich bin da aufgewachsen, also ich kenne die Geschichte dieses Viertels sehr gut, auch jeden Winkel dort, kenne viele Leute dort und das hat mir im Prinzip eine Art von Ortskennerschaft gegeben, die man woanders nicht so ohne weiteres gewinnen könnte. Also ich könnte jetzt nicht nach Hoyerswerda gehen oder nach Hellersdorf und dasselbe machen, weil ich einfach die Örtlichkeit gar nicht so kenne und mich da auch sehr lange aufhalten müsste. Und dann hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich sozusagen einen langen Zeithorizont überblicke, ne, der biografisch im Prinzip mit meiner eigenen Lebensgeschichte verbunden ist und das Buch beginnt ja im Prinzip Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und reicht dann bis heute, so das ist auch der historische Zeitraum, den ich ganz gut überblicke und das war so ein bisschen der Grund und dann ist natürlich klar, wenn man über dieses Plattenbaugebiet schreibt, dann kann ich mich selbst nicht invisibilisieren, ne? Dann kann ich nicht so tun, als sei das jetzt zufällig gewählt oder irgendwie ein interessanter Erkundungsort und ich hätte damit nichts zu tun. Das heißt, dass ich mich selber sichtbar mache in der Geschichte, war dann schon angelegt in der Wahl dieses Ortes. Und mir war natürlich klar, das kann eine unglaublich peinliche Unternehmung sein, sich selbst in ein wissenschaftliches oder zumindest wissenschaftlich argumentierendes Buch hineinzuschreiben. Schafft man da eigentlich die Gratwanderung? Also ist es überhaupt relevant, die Banalitäten, die man in der Schule erlebt hat oder in der Lehre oder im Betrieb, wie viele andere Millionen Menschen auch? Warum soll ich das jetzt gerade erzählen? Und da habe ich im Prinzip das so angelegt, dass ich gesagt habe, okay, ich erzähle eigentlich nur das, was wiederum irgendwie eine Art von Typisierung der DDR darstellt, ne? Also nur das, was irgendwie, ich erzähle ja nicht meine Biografie nach, auch nicht meine Familiengeschichte, sondern nur das, wo das irgendwie exemplarisch für doch ja, möglicherweise eine generalisierte Perspektive auf die DDR sein kann. Und das war schon die Idee. Und ich weiß nicht, ob ich die Balance immer halte, aber das ist zumindest der Versuch gewesen, nur diese Dinge zu zeigen und auch nicht zu stark in die Introspektion zu gehen, ne? Also ich beschreibe ja keine Gefühle oder Gefühlslagen oder nur in Andeutung. Und da war für mich natürlich die Arbeit auch mit einem Lektor extrem wichtig, mit Heinrich Geißelberger vom Surkamp Verlag, der das Projekt nicht nur wohlwollend begrüßt hat, sondern mir auch sehr frühzeitig gesagt hat, du, ich glaube, das funktioniert. Das können wir so machen. Das ist irgendwie was. Gab auch noch größere ja, Auseinandersetzungen um den Titel, der auch ganz ungewöhnlich ist, Lütten Klein. Da haben dann die Surkamp-Leute gesagt, ja, und so Lütten Klein, was soll das sein? Da hat man ja überhaupt keine Idee, was da in diesem Buch drinsteht und so weiter. Und dann gab es einen Vertriebsmenschen mit ostdeutscher Biografie, der hat dann gesagt, Lütten Klein, das kennt doch jeder. Und dann war so ein bisschen das Eis gebrochen, da hat sich der Verlag drauf eingelassen und gesagt, ja, okay, vielleicht funktioniert das auch so als Eigenname. Aber natürlich, um nochmal darauf zurückzukommen, diese Frage des Ichs in einem wissenschaftlichen oder Text oder einem Sachbuchtext ist immer ein heikles Unterfangen. Im Moment funktioniert das, glaube ich, ein bisschen besser als noch vor ein paar Jahren. Da ist sicher auch mit Eribon so ein Durchbruch passiert. Aber es ist nicht ganz ohne, ne? Also man ich könnte jetzt solche Bücher nicht in Serie schreiben, aber hier habe ich das Experiment gemacht. Und die Frage, warum ich mich so stark sichtbar mache, ist mir oft noch auf eine andere Art und Weise gestellt worden, nämlich indem gesagt wurde, also Sie sind doch so stark mit diesem Gegenstand verstrickt, es ist doch gar nicht möglich, darüber eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber meine Kollegen Nassehi und Reckwitz und Rosa schreiben natürlich auch über die Gesellschaft, mit der sie verstrickt sind. Warum muss ich jetzt sozusagen jemand, der sich mit Ostdeutschland auseinandersetzt, warum muss ich mir eigentlich diese Frage stellen lassen? Weil woanders wird das natürlich niemals explizit gemacht. Man könnte ja auch sagen, das ist sogar die wissenschaftlichere Methode, diese Standortgebundenheit, von der Sie gesprochen haben, also diese individuelle Perspektive in Bezug auf den Gegenstand sichtbar zu machen. Das könnte man ja bei ganz vielem einfordern, ne? Wenn ich jetzt über die Triggerpunkte schreibe, könnte ich natürlich auch sichtbar machen, dass ich ja ein verbeamteter Professor an einer deutschen Universität bin und dass das vielleicht auch eine andere Perspektive ist als jemand, der im Niedriglohnsektor arbeitet. Also bestimmte Erfahrungen sind mir eben nicht zugänglich. Und ich denke schon, dass das auch einen eigenen Wert hat, indem man eben wirklich auch für Leserinnen und Leser sichtbar macht, aus welcher Perspektive beobachtet man eigentlich den Gegenstand. Und das zu explizieren, ist ja selber auch schon irgendwie eine wissenschaftliche Haltung, denke ich.
Also von außen betrachtet habe ich manchmal den Eindruck, klar, ich habe das auch so wahrgenommen, wie Sie es gerade geschildert haben, dass es früher in der Wissenschaft immer hieß, persönliche Betroffenheit ist eigentlich ein Ausschlusskriterium. Ich kann mich daran erinnern, in der Geschichtswissenschaft gab es die Kontroverse zwischen Martin Broschardt und Saul Friedländer, wo Martin Broschardt Friedländer ja mehr oder weniger gesagt hat, als Holocaust-Überlebender könne er im Grunde nicht objektiv über dieses Thema schreiben. Das ging damals noch durch, sowas zu sagen. Das würde es heute mit guten Gründen nicht mehr. Ich habe fast den Eindruck, dass es in manchen Bereichen so ist, dass persönliche Betroffenheit eigentlich eher die Voraussetzung dafür ist, um über bestimmte Dinge schreiben und forschen zu können.
Ja, ich sehe das nicht so. Also ich sehe im Prinzip keine epistemische Überlegenheit der betroffenen Perspektive. Es ist eine Perspektive unter anderen, die kann nicht für sich beanspruchen, dass sie alle anderen immer sticht. Na, also, aber natürlich ist eine bestimmte Intimkenntnis eines Gegenstandes schon gut, aber sie kann auch viel verstellen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also eine wissenschaftliche Leistung ist ja die Gleichzeitigkeit von guter Kenntnis und einer Granularität. Und einer, ja, einer größeren Distanz, also auch der Möglichkeit, Sachverhalte, Ereignisse und so weiter einzuordnen. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann kann man sich natürlich in diesem Gestrüpp des Klein-Klein auch sehr gut verlaufen und kriegt eigentlich gar keine analytische Perspektive hin. Also ich finde, das ist auch gefährlich. Aber natürlich ist diese Frage des Sichtbarmachens oder des Nichtsichtbarmachens der Position von Autorinnen und Autoren, das ist schon, glaube ich, eine ganz zentrale Frage, die sie berühren. Und da würde ich schon sagen, na, natürlich bei allen Dingen, ob ich über den Kolonialismus schreibe oder ein Buch über den Westen und so weiter, da spielt Positionalität eine große Rolle. Na, also man kann nicht über den Westen schreiben. Man schreibt oder ob man schreibt auf eine bestimmte Art und Weise, zum Beispiel über den Westen oder über den Liberalismus oder über die Demokratie, wenn man da lebt, wenn man Teil des Ganzen ist, als wenn man draußen ist. Über den Kolonialismus schreiben sozusagen Menschen aus ehemaligen Kolonialmächten wahrscheinlich anders als Menschen, die unter dem Kolonialismus gelitten haben. Das ist die Natur der Sache, aber aus der Vielstimmigkeit der Perspektiven, aus diesen ganzen Mosaiksteinchen entsteht ja das ganze Bild. Und von daher würde ich immer sagen, das ist ein Angebot. Ich würde auch bei meinen wissenschaftlichen Arbeiten niemals sagen, das ist eine abgeschlossene Deutung. Ich verstehe die eigentlich immer als Einladung an andere, auch ihren Teil beizutragen. Und sozusagen, das ist auch nicht sakrosant, was ich da schreibe, sondern das ist ein Diskussionsangebot, das man aufgreifen kann oder auch nicht, das man auch zurückweisen kann. Und bei manchen Dingen bin ich in meinem Urteil auch nicht sozusagen völlig sicher, sondern da reizt es mich auch und interessiert mich auch, wie andere das sehen, mit anderen Haltungen und auch mit anderen biografischen Erfahrungen, auch mit anderen Formen von Verstrickung oder Nichtverstrickung.
Hat die Tatsache, dass Sie den Ort, wo Sie aufgewachsen sind, zum Ausgangspunkt eines Buches nehmen und auch Ihre persönlichen Erfahrungen, Ihre Autobiografie ein Stück weit mit reinbringen, aber sozusagen jetzt mit dem Blick des Soziologen von außen drauf gucken und Ihr soziologisches Instrumentarium anwenden, dazu geführt, dass Sie sich ihre eigenen Prägungen vielleicht noch mal auf eine andere Art und Weise bewusst geworden sind? Oder haben Sie dadurch, dass Sie jetzt quasi noch mal von außen auch auf sich geguckt haben, neue Erkenntnisse über sich gewonnen?
Ja, im Prinzip schon. Natürlich Prägung ist das eine, aber auch, dass man sich überhaupt damit auseinandersetzt, ne, mit der persönlichen Geschichte. Für meine Generation, glaube ich, ist ganz wesentlich gewesen, dass wir doch schon innerlich von der DDR uns verabschiedet hatten, Ende der 80er Jahre. Die allermeisten Leute hatten irgendwie innerlich gekündigt und waren jetzt nicht mehr mit Feuer und Flamme dabei. Und als sich die Mauer öffnete und dann letztendlich auch viele neue Optionen biografischer Art da waren, habe ich wenig zurückgeguckt. Gab andere, die haben sich kontinuierlich auch mit der DDR beschäftigt, aber die allermeisten Leute haben gesagt, ich bin froh, dass ich aus der DDR raus bin, ich möchte jetzt andere Sachen sehen. Ich möchte nach Paris fahren, nach New York, nach Rom oder wo auch immer. Ich möchte irgendwie mich neu entdecken. Ich möchte jetzt nicht noch irgendwie diese 20 Jahre, die ich in der DDR gelebt habe, immer noch mal wieder aufkäuen und so weiter. Und es gab in den 90er Jahren auch ein ermüdendes Kreisen um dieses Thema. Man konnte das nicht mehr hören. Und aber immer wieder mit denselben sozusagen narrativen Mustern, auch mit denselben ideologischen Gräben, und das trat letzten Endes auf der Stelle. Also Stasi hier und da, dann wieder irgendwie eine Aufdeckung, da musste jemand wieder zurücktreten oder hat den Job verloren. Und dessen war ich leid, und ich habe das zum Teil auch als toxisch empfunden. Auch diese ganze Aufarbeitungsszene, die es da gibt, die ist ja total zerstritten und so weiter. Mit denen wollte ich auch häufig gar nichts zu tun haben. Und mit dem Schreiben des Buches habe ich mich eigentlich mit dieser Geschichte so ein Stück weit versöhnt. Und ist für mich auch ganz interessant gewesen, dass sozusagen in der Rezeption des Buches unglaublich viele Leute auf mich zugekommen sind. Nicht nur bei Veranstaltungen, sondern ich habe mehrere hundert Zuschriften bekommen, E-Mails, Briefe. Material, das mir Leute senden. Es gab auch mal eine Vorstandsvorsitzende eines DAX-Unternehmens, die auch, oder MDAX-Unternehmens, eine Ostdeutsche, die auch aus Lüttenklein kam, die gesagt hat, sie ist 1990 nach Hamburg gegangen, ist nie wieder zurückgekehrt, hat dann eine Familie gegründet und die hat das Buch im Buchladen gesehen, hat sich das gekauft, hat gesagt, sie ist dann mit ihren zwei Söhnen und mit ihrem Mann mit dem Buch nach Lüttenklein gefahren, um da einfach... Und hat gesagt, sie hat sich jetzt mit ihrer Vergangenheit versöhnt. Das war wie so eine Brücke, in, die vorher abgebrochen gewesen ist. Und ich habe selber gemerkt, also dass es für viele Leute auch ein sehr emotionalisierendes Buch ist und auch ein Buch, wo sie sich selber nochmal einordnen können und auch bestimmte Dinge besser verstehen, was eigentlich mit ihnen und auch ihren Eltern ganz häufig auch passiert gewesen ist. Ja, das ist sozusagen, sind die Rückmeldungen zum Buch, die für mich erstmal unglaublich interessant waren, wo ich selber nochmal ganz viel auch über den Gegenstand neu gelernt habe, ne? Weil die Leute ja zum Teil auch irgendwie sehr umfänglich mir berichtet haben und sich versucht haben, zu meinen Thesen in ein Verhältnis zu setzen. Das andere ist die Wahrnehmung von mir als Person in der Öffentlichkeit selbst. Ich war ja lange in Bremen an der Universität. Viele Kollegen wussten natürlich gar nicht, dass ich aus Ostdeutschland bin. Wenn man dann irgendwo angekündigt wird oder in der Zeitung was über sich liest, dann ist man immer der Bremer Soziologe. Dann war ich jetzt plötzlich der ostdeutsche Soziologe. Ne? Also obwohl ich dieselbe Person war, sozusagen in der Fremdwahrnehmung und auch in der öffentlichen Wahrnehmung war ich dann immer so eine Art Repräsentant Ostdeutschlands oder eine Stimme aus Ostdeutschland. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen verschoben. Jetzt bin ich wieder der Berliner Soziologe geworden, je nachdem, welche Themen man beackert. Aber wenn man einmal dieses Etikett hat, dann kann man sich davon auch wieder sehr schlecht lösen. Ne? Also ich wollte auch nie der ostdeutsche Soziologe sein, ne? Oder der Klassensprecher der Ostdeutschen, sondern ich wollte immer interessante Soziologie machen, egal zu welchem Gegenstand, und bin auch ganz froh, wenn man das Etikett dann wieder losbekommt. Das sagt ja auch niemand zu anderen Leuten, die sind westdeutsche Soziologen. Ne? Das wäre ja auch irgendwie absurd. Aber das sind sozusagen diese Arten von Verschiebungen. Und da muss ich sagen, dass ich auch unglaublich viele Veranstaltungen gemacht habe, Lesungen und so weiter, die für mich sehr, sehr interessant gewesen sind, weil sich viele Leute durch dieses Buch auch mit sehr unterschiedlichen politischen und ideologischen Orientierungen, auch unterschiedlichen Generationen und so weiter, durch dieses Buch auf eine Art und Weise geöffnet haben. Da geht es dann gar nicht so ganz zentral um, was ich auf Seite 136 geschrieben habe, sondern das ist so ein Erzählanreiz für viele Leute, auf den sie sich beziehen können und mit dem sie dann die eigene Lebensgeschichte nochmal anders reflektieren. Und bei solchen Veranstaltungen, wenn das ein großer Diskussionsanteil ist, das ist schon sehr, sehr interessant, was da kommt. Und das ist einfach nicht so, wie man das manchmal annimmt. Das sind jetzt irgendwie Leute, ja, die irgendwie noch an der DDR hängen und da nicht loskommen, so Nostalgiker, sondern ganz im Gegenteil. Die allermeisten Leute sind angekommen, die sagen, die Wiedervereinigung ist wunderbar, die hat mein Leben nochmal in eine ganz andere und auch positive Richtung gelenkt. Aber ich möchte trotzdem, dass das auf eine bestimmte Art und Weise reflektiert werden kann, was ich da erlebt habe. Und ich sehe das eben nicht, oder ganz, ganz selten, dass das auf so eine Rehabilitation der DDR oder so eine DDR in Pastell hinausläuft, sondern häufig eine sehr kritische Auseinandersetzung mit der DDR bei einem gleichzeitigen Bestehen darauf, dass es eben auch Lebensgeschichten dort gibt, die man miterzählt bekommen möchte und die auch ihren Beitrag leisten, um das heutige und auch die heutigen Konflikte in Ostdeutschland zu verstehen.
Worauf ich zu sprechen kommen möchte, ist, dass der Erfolg Ihrer Bücher sicher auch dadurch erklärt, und man könnte es eigentlich auch erweitern, es sind ja nicht nur Ihre Bücher, Sie sind ja auch ein äußerst gefragter Gesprächspartner. Und all das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass es irgendwie gelingt, Ihnen die Facherkenntnisse Ihrer Wissenschaft zu übersetzen oder zumindest verständlich zu machen für Menschen, die nicht einschlägig vorgebildet sind, nicht Sozialwissenschaften studiert haben. Und es gibt viele Wissenschaftler, die scheitern sozusagen an der Aufgabe, sich verständlich zu machen. Die funktionieren sozusagen nur in ihrem Fachkontext. Deswegen finde ich die Herausforderung so interessant. Wie machen es diejenigen, die es hinkriegen. Also das wissenschaftliche Schreiben ist ja ein ganz anderes Schreiben als das Schreiben für ein breiteres Publikum. Man könnte da unterscheiden, oder ich würde da unterscheiden, es gibt eine Makroebene, was die Textstruktur angeht, den Aufbau, die Komposition, und es gibt eine Mikroebene, die Ebene von Wort und Satz. Und mich würde interessieren, gibt es, wenn Sie die Bücher schreiben, die Sie geschrieben haben im Suhrkamp Verlag, wo vielleicht von vornherein die Vorstellung da war, ja, das könnte jetzt auch ein größeres Publikum ansprechen. Gibt es da auf diesen beiden Ebenen Entscheidungen, die Sie im Vorfeld treffen? Also ich baue das Buch jetzt anders auf, als ich es tun würde, wenn es jetzt eine Fachveröffentlichung bei Palgrave Macmillan wäre. Und ich entscheide mich jetzt bewusst für einen bestimmten Ton. Ich verzichte jetzt auf die Syntax, die ich normalerweise gewohnt bin. Ich treffe beim Vokabular Entscheidungen. Oder sind die Unterschiede bei Ihnen persönlich gar nicht so groß zwischen dem wissenschaftlichen Schreiben und dem Schreiben für ein breiteres Publikum?
Das ist bei mir geringer geworden über die Zeit. Ich habe mir generell ein bisschen zugänglicher Schreiben auch angewöhnt und das auch so ein bisschen absichtlich forciert und weiterverfolgt. Wenn man anfängt als wissenschaftlicher Autor, dann orientiert man sich natürlich stark an Vorbildern, ne, an Leuten, die irgendwie so unglaublich anspruchsvoll schreiben, wo man gerne hinkommen würde. Man kopiert oder imitiert natürlich auch einen bestimmten Duktus, auch die Satzstruktur wird zum Teil imitiert. Natürlich auch ein bestimmtes Vokabular, das man sich aneignet, und dann hat man Leute, die man gerne mag, die gut schreiben oder wo man große Freude hat, auch das zu lesen. Andere sind so ein bisschen zäher. Mir ging das eigentlich so, dass je souveräner ich eigentlich mit meinem Fach umgehen konnte, desto einfacher habe ich eigentlich geschrieben. Mhm. Also zu Anfang habe ich doch mehr Klimmzüge gemacht, auch mehr Wortgelanden gebaut und so akademisches Lametta über meine Texte rübergelegt, um mich selber auch so ein bisschen sozusagen in dieser akademischen Welt zu verorten und ernst genommen zu werden. Und jetzt ist mir das, ich will nicht sagen, das ist mir völlig egal, aber ich schreibe doch jetzt eigentlich so, dass ich immer sage, ich will die Dinge beim Namen nennen. Es ist auch immer schön, soziologische Begriffe zu haben, weil die manchmal auch was schön Befremdendes haben. Also ein Alltagsgegenstand kann noch mal anders bezeichnet werden, wenn man den irgendwie soziologisch adelt. Also ganz ohne Jargon komme ich nicht aus. Aber ich versuche das dann so zu dosieren und so einzusetzen, dass das für Leute auch interessant ist, sich mit solchen Konzeptbegriffen oder so etwas zu beschäftigen. Von daher, ich schreibe jetzt gar nicht mehr so, dass ich sage, ja, es ist jetzt für ein größeres Publikum, das ist jetzt für den akademischen Markt. Das hat sich doch sehr stark angeglichen und das gefällt mir eigentlich auch ganz, ganz gut, dass ich das machen kann. Was für mich immer so ein Kriterium ist, also ich möchte keine Bücher für die Öffentlichkeit schreiben, mit denen ich nicht wissenschaftlich bestehen könnte. Also wo ich mich als Wissenschaftler kompromittiere oder Dinge auf eine Art und Weise vereinfache, die ich fachlich nicht mehr rechtfertigen könnte. Das ist für mich immer so ein Kriterium. Also diese Bücher, jetzt auch das letzte Buch Triggerpunkte, die müssen in beide Welten wirken. Wenn das Buch nur auf einem öffentlichen Markt funktioniert, dann würde das für mich als wissenschaftlicher Autor uninteressant sein. Also ich, jetzt bin ich fast versucht, Namen zu nennen, aber also ich möchte jetzt kein Precht der deutschen Soziologie werden, ne? Das wäre für mich völlig uninteressant, wäre auch intellektuell nicht reizvoll, sondern es muss auch etwas sein, was meine Peers, meine Kolleginnen und Kollegen im Fach irgendwie wahrnehmen, ernst nehmen, die sicher sind auch nicht von allem begeistert, was ich mache, muss auch nicht sein. Aber ich möchte zumindest zu denen auch sprechfähig sein.
Jetzt hat ja gerade die Sprache Ihres Fachs einen besonders schlechten Ruf. Also Soziologendeutsch gilt ja sozusagen als der Inbegriff eines überkomplizierten Deutsches mit Schachtelsätzen, mit sehr viel Substantivkonstruktionen und so weiter. Mir fällt bei Soziologen sehr oft auf und auch bei Ihnen eine große Freude am Neologismus. Also diese Wissenschaft scheint doch was Wortschöpfungs Führungskraft angeht, einiges in petto zu haben. Mir ist da, ich habe mir nur mal zwei Sachen aufgeschrieben, die stammen jetzt nicht aus Ihrem Buch, nicht aus Lütten Klein, sondern aus dem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, das Sie vorletzten Freitag gegeben haben. Nee, letzten Freitag war es so, zusammen mit Hartmut Rosa. Sehr schön fand ich Allmählichkeitsschäden der Demokratie. Ich muss aber jetzt hier öffentlich zugeben, ich habe nicht genau verstanden, was Sie damit meinen.
Ja, was meine ich? Das ist ein Begriff aus der Versicherungswirtschaft, mit dem ich jetzt immer operiere. Das sind eigentlich Veränderungen, also das sind ganz häufig Wasserschäden oder Einsickerschäden, die sich über eine lange Zeit einstellen und wo Sie dann irgendwann bemerken, mein Gott, der Fußboden wälzt sich. Aber hinter der Wand ist schon alles feucht und verschimmelt. Das heißt, Sie müssen eigentlich die ganze Wand rausreißen und den Fußboden auch noch. Das ist, so nennt die Versicherungsschäden diese. Also es tropft und tropft und tropft irgendwie beim Toilettenanschluss oder bei einem Wasserhahn hinter einer verputzten Wand. Das sind eigentlich Allmählichkeitsschäden. Und bezogen auf die Demokratie meine ich damit natürlich den Aufstieg des Rechtspopulismus und auch bestimmter Veränderungen in der Art der öffentlichen politischen Kommunikation, in der Nutzung von Vokabular, vielleicht auch in der Art und Weise, wie politische Konkurrenten zu Gegnern werden können. Und da glaube ich, da sind immer viele kleine Dinge, ne? Also wie reden wir eigentlich über Migration, wie sprechen wir eigentlich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das sind alles kleine Dinge, die für sich genommen jetzt erstmal nicht skandalisierbar sind, aber in der Summe und in der Dauer des Einwirkens doch irgendwie das politische Klima so ein Stück weit verschieben und irgendwann stellen wir fest, dass wir einen völlig entzivilisierten und auch verwilderten politischen Diskurs haben, ne? Also dass das Miteinander sich doch verändert hat, aber dann ist es möglicherweise schon zu spät oder die Reparatur des Schadens wird sehr aufwendig und sehr teuer.
Den zweiten Begriff will ich nur kurz nennen, Anspruchsdurchsetzungskämpfe. Da jault mein Lektorenherz ein bisschen auf. Da würde ich sofort dran schreiben. Das muss nicht in einem Wort sein. Das kann man doch auflösen.
Okay, ich mache gerade ein neues Buch, wo ich das Wort auch verwende. Ich bin mal gespannt, ob mein Lektor da genauso streng sein wird wie Sie.
Ich will dem Kollegen Geiselberger da nicht vorgreifen.
Wahrscheinlich fällt das dann noch raus. Aber das ist auch so ein bisschen so ein Begriff. Also die Idee ist natürlich schon, dass die Begriffe eine Anschaulichkeit haben und wie ein komplexes Phänomen auf den Begriff eben bringen. Und weiß nicht, ob dieser das leistet, aber es gibt andere Begriffe. Lange Zeit jetzt war mein Lieblingsbegriff immer die Veränderungserschöpfung oder Veränderungsmüdigkeit. Und da merke ich schon, wenn man so einen Begriff mal in die Öffentlichkeit schnippt, dass viele Leute den benutzen, ich höre das jetzt immer in Politiker-Ansprachen und so weiter, dass Leute doch ein sehr gutes Gefühl dafür haben oder Transformationsmüdigkeit, dass es irgendwie sozialen Wandel gibt, dass der auch einen bestimmten Stress auf die Gesellschaft ausübt, dass es Teile der Bevölkerung gibt, die da nicht so ohne weiteres mitkommen und die sich auch überrollt fühlen. Und die dann vielleicht auch aus diesen Wandlungs- und Transformationsprozessen aussteigen, weil sie eben nicht unbedingt sich in einer inhaltlichen Gegnerschaft befinden, sondern weil sie einfach das Gefühl haben, das wird mir jetzt alles irgendwie zu schnell und müssen sich jetzt alle Parameter meines Lebens verändern. Die Digitalisierung, dann gibt es Migration, die Gesellschaft wird diverser, Globalisierung, jetzt noch globale Polykrisen. Und da gibt es irgendwie so eine Art von Reaktanz. Und das kann, glaube ich, jeder sehr gut nachvollziehen, was Veränderungserschöpfung heißt, wenn man den Leuten sehr viel zumutet. Auch hier wieder, das Einzelne erklärt wenig, aber sozusagen diese kumulierte Erfahrung von Veränderungszumutung, die kann dann eben zu Veränderungsmüdigkeit oder Erschöpfung führen.
Der zentrale Begriff in Lütten Klein, den haben Sie sicher auch aus einem anderen Bereich ausgeliehen. Nicht aus der Versicherungswirtschaft, sondern aus der Medizin, nämlich die Fraktur. Damit beschreiben Sie die Besonderheiten der ostdeutschen Gesellschaft. Können Sie erklären, was Sie damit meinen? Mit Fraktur, mit frakturierter Gesellschaft?
Ja, das Fraktur, das ist ein Begriff aus der Radiologie. Also wenn man dann diese Bilder, die Röntgenbilder anschaut, dann kann man eben sehen, gibt es Brüche oder nicht. Und die Idee ist schon zu sagen, es gibt Dinge auch in der Gesellschaft, die von außen erstmal gar nicht als Schaden erkennbar sind oder als Bruch Ja, aber unter der Haut, das kann auch vieles wieder abheilen. Auch bei Frakturen ist das häufig so, die heilen dann irgendwann. Aber trotzdem ist eigentlich die Belastungsfähigkeit und auch die Elastizität des gesamten Körperbaus oder des gesellschaftlichen Gebildes ein Stück weit eingeschränkt und nicht mehr so vorhanden. Und das zeigt sich dann häufig in Situationen ja nochmal eines größeren Veränderungsstresses, ja auch von Krisensituationen. Da tritt das dann an die Oberfläche und das kann man jetzt zum Beispiel in Ostdeutschland sehr gut sehen. Auch die ganzen demografischen Veränderungen, da würde ich auch sagen, das ist eine Art von Fraktur. Die Schrumpfung der ostdeutschen Gesellschaft, die Überalterung, auch der Männerüberhang in der ostdeutschen Gesellschaft, das sind alles so Elemente und da kann man eben heute sehen, das ist eben was, das hat sich über 30 Jahre entwickelt, aber heute kann man eben sehen, dass wir zum Beispiel in so Regionen, wo es einen starken Männerüberhang haben, auch mehr größere Wähleranteile haben, die zur AfD rübergehen, also dass das irgendwie zusammenhängt, dass es eine größere oder dass es größere Vorbehalte gegenüber Migrantinnen und Migranten gibt, auch eine größere Intoleranz. Und das sind manchmal Sachen, die kommen dann erst viel, viel später so zum Vorschein, die sind erstmal nicht erkennbar. Und ja, die Idee der Fraktur ist im Prinzip schon zu sagen, ja, es gibt Brüche in einer Gesellschaft. Das heißt nicht, dass man die jetzt ja, irgendwie pathologisieren muss, ne? Und ich würde sagen, jede Gesellschaft hat das so ein Stück weit. Und dann gibt es so Momente, auch historische Ereignisse, wo das wieder stärker an die Oberfläche tritt und dann plötzlich Dinge sichtbar werden, die vorher ja als unproblematisch galten oder gar nicht thematisiert wurden.
Das gehört, finde ich, zu den vielen interessanten Aspekten Ihres Buches, dass Sie, also man hat ja sozusagen in der Mitte dieses Datum 89 und Sie zeigen aber, finde ich, sehr schön, dass bestimmte Dinge nur die Wirkung haben konnten, die sie hatten, weil vorher schon bestimmte Sachen so waren, wie sie waren. Also um einen Aspekt rauszugreifen, das war für mich zum Beispiel auch überraschend zu lesen. Sie schreiben, die DDR-Gesellschaft war durch eine nach unten zusammengedrückte Sozialstruktur und eine arbeiterliche Kultur geprägt. Die arbeiterliche Kultur ist jetzt nicht das Überraschende, aber überraschend fand ich, dass es offenbar in den Anfangsjahren der DDR eine relativ hohe soziale Mobilität gab, dass sehr viele Menschen aufsteigen konnten aus verschiedenen Gründen, dass das in der Spätphase der DDR aber eben nicht mehr so war, trotz des egalitären Anspruchs, den das System hatte. Können Sie erklären, warum das so war?
Ja, also letzten Endes die Sozialstrukturentwicklung der Bundesrepublik und auch der DDR waren über eine Zeit lang in den ersten 2 Dekaden sogar relativ parallelisiert, mit einigen Ausnahmen, dass natürlich Teile der kritischen Intelligenz, auch Handwerks- und Gewerbetreibende, auch das, was man vielleicht Großbürgertum nennen könnte, dass die natürlich in den Westen gegangen sind und es entwickelte sich auch eine neue Schicht der Intelligenz. Die DDR war meines Wissens das einzige Industrieland der damaligen Zeit, das von 1970 bis 1989 die Zahl der Studierenden reduziert hat, zum Beispiel. In der Bundesrepublik hat man in derselben Zeit einen Studierendenaufwuchs von fast 50% gehabt und in der DDR 30% absenken. Das hatte was zum Teil zu tun mit der politischen Führung. Die hatten ein bisschen Angst, dass sich eine eigene Klasse der Intelligenz herausbildet, hatten auch keinen so großen Respekt und keine Wertschätzung für ja, Wissenschaft und akademisches Wissen. Also wollten auch eine Akademisierung der Gesellschaft verhindern. Es waren ganz wenig im Politbüro, die überhaupt einen hochschulischen Abschluss hatten, also ganz viel Facharbeiterberufe. Und die haben auch nicht erkannt, dass sozusagen das industriell-technische Zeitalter oder auch der Übergang zur Wissensgesellschaft letzten Endes viele hochqualifizierte Leute braucht. Und da man sich ja selbst als Arbeiter- und Bauernstaat verstand, hat man dann gesagt, okay, die Leute sollen eben stärker in der Produktion, in manuellen Tätigkeiten Beschäftigung finden und eben nicht in diesem akademischen Wasserkopf, in Anführungszeichen natürlich. Aber dann zudem war natürlich die DDR selber eine egalitäre Gesellschaft, aber nicht egalitär im Sinne von nur zusammengedrückt, sondern nach unten nivelliert. Also es gab eben wirklich keine, nichts, was man Bildungsbürgertum nennen kann. Es gab auch kein modernisiertes arbeitnehmerisches Milieu. Es gab auch nicht das, was man vielleicht so eine urbane, akademische, kulturelle Klasse nennen könnte. Also all das hat in der DDR eigentlich nicht existiert. Die DDR war im Ganzen eben eine, fast eine kleinbürgerliche Werktätigengesellschaft. Mental, auch kulturell gab es wenig Differenzierung, also im Hinblick so auf Lebensstile und kulturelle Existenzweisen. Und viele Leute haben gedacht, ja, okay, jetzt vereinigen sich zwei Gesellschaften, und als Sozialstrukturforscher würde ich schon sagen, da gab es eben diese kleinbürgerlich-proletarische Gesellschaft und dann eine mittelschichtsdominierte, doch auch schon migrantisch geprägte westdeutsche Gesellschaft. Die Erwartung war, dass sich eigentlich die Sozialstruktur der DDR nach oben aufklappt, ne? Also dass da mehr Leute aufsteigen und so. Und was man dann in den Daten findet, ist, dass das gar nicht stattgefunden hat. Ne? Dass
genau, das fand ich das Interessante. Ja. Sie sagen, der Deckel wird kurz angehoben und dann wird er draufgesetzt.
Warum ist das so? Weil zeitgleich mit der Wiedervereinigung natürlich ein riesiger Deindustrialisierungsprozess einsetzt. Ne? 75% der Industriearbeitsplätze verschwinden, Massenarbeitslosigkeit, 80% der Bevölkerung machen Arbeitslosigkeitserfahrung, riesige Abwanderung von fast 2 Millionen Menschen, 300.000 Pendler, fast 1 Million Menschen werden in den Vorruhestand geschickt. Also da ist im Prinzip fast so eine Flurbereinigung der alten Sozialstruktur. Und wenn alles zusammenbricht, haben sie natürlich auch keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr. Ne, also dann bleiben sie irgendwie, dann leben sie vielleicht von Transferleistungen, und gleichzeitig kamen diese westdeutschen Transfereliten. Also in den 90er Jahren galt, und das ist bis heute eigentlich noch so, je höher und je einflussreicher eine Position in der Gesellschaft ist, desto wahrscheinlicher ist sie mit einem Westdeutschen besetzt. Das unterscheidet Ostdeutschland eben von den mittel- und osteuropäischen Ländern, wo im Prinzip der Zusammenbruch des alten Systems eine extrem starke Aufstiegsmobilität verursacht hat, weil die alten Eliten abgeräumt wurden, und dann gab es Nachrückereliten. Das waren häufig Leute, die waren sehr, sehr jung. Also man konnte in Tschechien mit 33 Chef der Nationalbank werden oder Verfassungsrichter oder in Polen oder in Ungarn.
Ich glaube, Donald Tusk war auch noch ziemlich jung.
Ja, also gibt es ganz, ganz viele, auch Viktor Orban und so ist ganz jung in seine ersten Ämter gekommen. Das heißt, da gab es so einen richtigen Aufwärtssog, weil die Alten eben zurücktreten mussten und die Jungen dann Möglichkeiten hatten. Das war in Ostdeutschland nicht so der Fall, weil die Reserveeliten alle aus dem Westen kamen. Die Sparkassendirektoren, die Gerichtspräsidenten, die Professoren, die Polizeipräsidenten und so weiter. Und also aus diesen zwei Gründen, ökonomische sozusagen Restrukturierung und auch Deindustrialisierung, wie auch dieser im Prinzip sehr besondere Elitenwechsel, das hat eben dazu geführt, dass Ostdeutschland eben bis heute ein Land der kleinen Leute geblieben ist, sozialstrukturell, aber auch kulturell und mental letzten Endes.
Sie beschreiben das an einer Stelle sehr schön, die möchte ich mal kurz vorlesen. Man kann das aber auch anhand des Spiels Reise nach Jerusalem veranschaulichen. Nachdem es jahrzehntelang kaum Bewegung gegeben hatte und alle an ihren Stühlen klebten, spielte plötzlich die Musik. Manche sprangen beherzt auf, viele wurden, ob sie wollten oder nicht, hochgerissen. Doch bevor es so richtig losging, verstummte die Musik wieder. Nun fehlte allerdings nicht nur ein Stuhl, sondern gleich mehrere, sodass für viele kein Platz mehr war. Und diejenigen, die einen ergattert hatten, hielten sich mit aller Kraft daran fest. An Bewegung war nicht mehr zu denken. Das, also da haben sie quasi so viele, viele Aspekte mit reingebracht, und ich fand es ein sehr schönes Bild mit der Reise nach Jerusalem.
Ja, das ist im Prinzip, man darf ja nicht vergessen, und das ist ja auch so ein Argument, was ich mache, dass diese mobilitätsblockierte späte DDR-Gesellschaft, dass die viele Leute auch in die Unzufriedenheit gebracht hat. Ne? Also wenn man eine Gesellschaft hat, wo man aufsteigen kann, wo man sich sozial verbessern kann, das schafft natürlich auch Loyalitäten. Diese Möglichkeit hat sich die DDR dann verschenkt durch ihre sozialstrukturelle Entwicklung und auch bildungs- und berufsmäßige Entwicklung. Und dann sind die Leute vom Glauben abgefallen und die sind auf die Straße gegangen, ja natürlich, weil sie Freiheitsrechte haben wollten, Reisefreiheit, weil sie Demokratie eingefordert haben, aber auch weil sie Lebenschancen haben wollten. Weil sie gesagt haben, wir sind ja gar keine Leistungsgesellschaft. Wer wohin kommt und wer welche Karriere macht, hängt eben vom Parteibuch ab oder von politischen Loyalitäten. Und dagegen haben sich auch viele Leute zur Wehr gesetzt. Und die hatten dann die Hoffnung, im Herbst 89, das ändert sich jetzt alles. Jetzt kommen wir in eine Gesellschaft, wo sich Leistung wieder lohnt, wo wir endlich mal loslegen können. Das heißt, die waren in den Startlöchern und dann ist alles zusammengebrochen. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr ungünstige Situation und das hat natürlich unglaublich viele Enttäuschungen produziert, weil man dann ja wirklich gar nicht in diesen Prozess der Restrukturierung nochmal zum Zuge gekommen ist. Also statt, ich beschreibe das ja auch anhand meines Vaters, der war damals in dem Alter, das ich jetzt habe, und ist für mich unvorstellbar, wenn jemand zu mir von heute auf morgen jetzt sagen würde, du wirst nicht mehr gebraucht, geh bitte in Vorruhestand. Sozusagen in meinem subjektiven Gefühl bin ich noch nicht so alt, dass das notwendig wäre und ich wäre auch mental gar nicht bereit. Aber das überhaupt, ne, wo man eigentlich denkt, meine Güte, jetzt geht's endlich los, jetzt werden uns die Fesseln hier abgelegt, jetzt raus aus dieser stagnativen Phase. Die Leute haben ja schon sehr, sehr lange auch in der DDR wirklich in so einer Sackgasse gelebt, ne, dass man irgendwie das Gefühl hat, das System tritt auf der Stelle. Es wird eigentlich immer enger. Auch das gesellschaftliche Klima verschlechtert sich. Ökonomisch geht es nicht voran. Und jetzt wird das alles aufgesprengt und jetzt muss es doch nach vorne gehen. Und dann stolpert man und kommt gar nicht mehr hoch. Und das ist so ein Grundgefühl, das viele Leute haben, die dann irgendwie mit Anfang oder Mitte 50 vielleicht in den Vorruhestand oder in so ein Maßnahmekarussell hineingeschickt wurden.
Da kommen wir natürlich zu der Frage, sozusagen, welche Kunstfehler wurden denn gemacht, die bei der Behandlung der Fraktur sozusagen angefallen sind? Oder ist es überhaupt schon eine falsche Vorstellung, von sowas wie behandelnden Ärzten zu reden? Da hat man ja dann irgendwie doch wieder die Ost-West-Perspektive irgendwie so, der eine ist der mit dem gebrochenen Bein und der andere ist der behandelnde Arzt sozusagen. Müsste man vielleicht müsste man eher fragen, was ist jetzt der stumpfe Gegenstand, der zum Bruch geführt hat. Also kurz kann man, also das Thema ist ja sehr vielschichtig, aber kann man kurz die Kardinalfehler skizzieren, die damals gemacht wurden im Vereinigungsprozess?
Ja, Sie riskieren jetzt natürlich, dass ich eine ganze Vorlesung darüber halte. Da das nicht im Sinne des Podcasts ist, muss ich mich so ein bisschen beschränken. Ja, ökonomisch ist das ja schon klar, da ich hätte eigentlich für eine längere Übergangszeit auch der Privatisierung plädiert, also auch für stärkere, auch staatliche Hilfen, wenn man jetzt sieht, was danach in der Finanzkrise 2007, 2008 möglich war oder auch in der Corona-Krise, da ist das eigentlich, was für Ostdeutschland gebraucht worden wäre, sind das relativ überschaubare Summen. Ne? Die hat man damals nicht mobilisiert. Man hat nur ganz wenig Bereiche, Carl Zeiss Jena und auch das Chemiedreieck gehören dazu, wo man wirklich nochmal staatliche Hilfe hineingegeben haben. Und das sind dann letzten Endes auch sehr erfolgreiche industrielle Zentren geworden. Aber in der Breite hat man das nicht gemacht, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann hat man gesagt, okay, sehr schnell privatisieren. Ökonomen sagen dazu eigentlich, das ist ein Fire Sale. Ne? Also innerhalb von dreieinhalb Jahren 10.000 Betriebe zu privatisieren, das wäre so. Also ohne einen internationalen Investorenmarkt, den gab es damals noch nicht in der Form. Die allermeisten Unternehmen sind ja an Westdeutsche verkauft worden, oft auch für eine symbolische D-Mark. Und das wäre so, als wenn sie jetzt 50.000 Betriebe in Deutschland plötzlich verkaufen wollten. Ohne internationale Investoren, die hätten natürlich auch überhaupt keine Marktpreise. Ne? Das wäre ja fast unmöglich, sowas zu machen. Aber wichtiger finde ich noch die Frage dessen, was ich ausgebremste Demokratisierung nenne. Nämlich, dass sich die Ostdeutschen im Herbst 89 zum ersten Mal als politische Subjekte verstanden. Manche sozusagen mit einer längeren Vorgeschichte auch des Sichreibens und des Widerstandes gegen die SED-Diktatur. Manche sind da auch so hineingeraten und sind dann erst später aufgesprungen, aber viele haben das auch als Befreiung empfunden. Es gab eine sehr, sehr große Euphorie, eine ganz starke Politisierung der Gesellschaft und mit dem sozusagen selbstgewählten Weg in die Wiedervereinigung hat sich das doch grundlegend verändert aus meiner Sicht. Es gab ja auch einen Verfassungsentwurf der DDR und eine Diskussion dazu. Das ist alles ad acta gelegt worden.
Grundgesetz gab es auch eine Klausel eigentlich.
Ob man jetzt beitritt nach Paragraph 23 oder 146, also ob man eine verfassungsgebende Vollversammlung macht, das wäre die andere Variante gewesen. Man hat einen Einigungsvertrag geschlossen. Wolfgang Schäuble hat mal gesagt, ja gut, die waren ja so handlungsunfähig, den haben wir eigentlich mit uns selbst geschlossen. Da waren ja schon die ganzen Bonner Beamten da, die auf der DDR-Seite das Ding irgendwie mitgeschrieben haben. Also die DDR war ja gar kein verhandlungsfähiger Partner mehr, war ja kurz vorm Kollaps. Trotzdem hätte man darüber nachdenken können, wie man damals noch 17 Millionen oder 16 Millionen Menschen in die neue Bundesrepublik hineinbringt und ihnen auch Stimme und Gewicht gibt. Ne? Also Jana Hensel hat mal so ein schönes Bild gemacht. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwie ein autoritäres Elternhaus und dann kämpfen Sie immer gegen Ihren Vater und die übermächtige Mutter und irgendwann befreien Sie sich und sagen, jetzt reicht's, ich ziehe aus, die Eltern bleiben zurück, dann gehen Sie in die nächste Bar und treffen irgendwie eine wunderbare Person und die sagt, Hammer, wir sind ja so verliebt, es kann so richtig schön mit uns werden. Warum ziehst du nicht bei mir ein? Man muss dazu sagen, die Person ist ja auch noch einigermaßen wohlhabend, hat eine schöne Dachgeschosswohnung. Und dann sagen sie, okay, dann nehme ich jetzt mal meinen Koffer oder meinen Rucksack und ziehe damit ein. Und dann sagt, zieht man ein. Und nach einem Tag sagt die Person, du, aber dein Rucksack, den möchte ich hier gar nicht in der Wohnung haben. Und deine alte Plattensammlung, die brauchst du auch nicht. Und die Zahnbürste muss rechts stehen und nicht links. Das heißt, das waren auch Erlebnisse der Verohnmächtigung. Ne? Also nachdem man sich so stark erstmal politisiert hat und plötzlich das Gefühl hatte, ja, ich habe jetzt Gestaltungskraft. Ich laufe nicht mehr nur noch gegen Wände, sondern es tut sich was, kam man dann wieder in so einen Verregelungsmodus, wo gesagt wird, ja, alles, was jetzt im Einigungsvertrag drinsteht, ist sakrosant. Darüber diskutieren wir nicht mehr. Da hat man eigentlich auf Autopilot gestellt und lernende Institutionen sollten das niemals machen, zu sagen, es ist nichts diskutierbar. Es kann nicht zur Disposition stellen, obwohl man irgendwie feststellt, dass das nicht gut funktioniert. Ich glaube, das ist ein großes Defizit gewesen. Es hat ja auch jetzt im Hinblick auf die Verfassung, es hat 32 Jahre gedauert, bis es die erste ostdeutsche Richterin am Bundesverfassungsgericht gegeben hat. Das muss man sich mal vorstellen. Wir wissen auch aus der Forschung zu Verfassungsprozessen, dass eigentlich die Verfassungsgebung viel, viel wichtiger ist als sozusagen die Verfassung als Dokument, weil sie eben eine Art von öffentlicher Kommunikation über die Grundprinzipien des Zusammenlebens herstellt und dadurch auch im Prinzip so Bindungskräfte freisetzt, ne? Dass Leute sich dann eine Art von Selbstverpflichtung zu dieser Verfassung verhalten. Und ich sehe den Punkt, dass es das Zeitfenster zu klein war. Man wusste nicht, wie lange hält sich Gorbatschow eigentlich in Moskau. Wie ist das irgendwie mit Großbritannien? Wie verhalten die sich zur Wiedervereinigung? Es gab auch eine massenhafte Abwanderung und natürlich eine drohende Insolvenz der DDR. Aber man hätte ja sagen können, wir machen eine schnelle Wiedervereinigung. Und danach geben wir uns 5 Jahre Zeit und machen eine Verfassungsdiskussion, um die Ostdeutschen wenigstens symbolisch hereinzuholen oder vielleicht auch bestimmte Elemente mitzumachen. Man hätte auch sagen können, der Einigungsvertrag, wir prüfen den nach 2 Jahren und versuchen, das, was nicht so funktioniert, anzupassen. Also da gibt es so eine ganze Serie von Problemen, die dann in der Folge zu viel schwerwiegenderen Problemen geführt haben. Das könnte ich jetzt im Prinzip über alle Bereiche letzten Endes fortsetzen, wo ich große Defizite sehe. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, da gab es jetzt irgendwie einen Masterplan und man wollte die Ostdeutschen über den Tisch ziehen, gar nicht. Aber man hätte sich stärker auf einen Lernprozess einlassen sollen. Und ich glaube auch, dass es gut gewesen wäre, nicht nur in Infrastruktur und in neue Häuserfassaden und so weiter zu investieren, sondern stärker in die Köpfe. Also ich habe jetzt hin und wieder mal Delegationen aus Korea da gehabt, aus Südkorea. Die haben ja so ein Wiedervereinigungsministerium und eine andere Situation. Es leben eben mehr Menschen in Nordkorea als in Südkorea. Ne? Also die Aufgabe wäre ungleich größer, aber die versuchen sich irgendwie politisch darauf vorzubereiten. Und dann sage ich immer, ihr müsst immer an die Menschen denken. Das ist viel, viel wichtiger als alles andere, in die hinein zu investieren. Zum Beispiel ja auch diese Frage der Elitenbildung. Ne? Es gibt eben fast keine ostdeutschen Eliten. Also weder in der Wirtschaft noch sozusagen im Rechtsbereich, in der Wissenschaft ganz wenig Elitenbildung. Und Eliten sind eben wichtig für gesellschaftliche Gestaltungsprozesse, sind letzten Endes auch Trägerschichten des sozialen Wandels. Und da ist es immer gut, Leute zu haben, die irgendwie einen Stallgeruch haben, die irgendwie, mit denen sich Leute identifizieren können und die irgendwie auch ja letzten Endes Ortskennerschaft mitbringen.
Nun ist Lütten Klein 2019 erschienen. Das war noch bevor das Buch von Markus Böig zur Treuhand erschienen ist und bevor die Studien des Instituts für Zeitgeschichte erschienen sind. Hat sich durch die irgendwas an Ihrem Blick auf die Arbeit der Treuhand verändert oder war es eher eine Bestätigung?
Ja, ich bin kein Treuhandexperte, habe mich da auch nicht so umfangreich dazu geäußert, weil ich einfach sehe, es gibt ja da irgendwie laufende Regalmeter an Aktenmaterial, das jetzt auch zugänglich ist. Markus Burk hat ja hauptsächlich auch Interviews mit Beteiligten geführt. Es gibt jetzt auch unterschiedliche Studien auch zur Privatisierung vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, die nochmal geguckt haben, an wen sind eigentlich die Betriebe gegangen und so weiter. Also wir wissen jetzt mehr und mehr. Generell denke ich, meine Kritik an der Treuhand bezieht sich eher auf das Primat der sehr schnellen Privatisierung. Ne? Also gar nicht, dass da alle Leute korrupt gewesen sind und so, das ist gar nicht das Thema, sondern man muss einfach auch sehen, in den 90er Jahren war der Zeitgeist des Neoliberalismus und der Privatisierung dominant. Daran haben sich letztendlich auch die entscheidenden Politiker orientiert. Man konnte sich gar nichts anders vorstellen, als ganz schnell zu privatisieren und das loszuwerden, und hat dabei natürlich auch viele Fehler gemacht, sind ja auch viele Sachen noch richtig, gar nicht richtig aufgedeckt und aufgeklärt. Was wir oft vergessen ist, dass mit diesem ökonomischen Zusammenbruch der DDR gleichzeitig eine extreme Boomphase der Bundesrepublik West stattgefunden hat. Also mit riesigen Wachstumsraten, zum Teil an die vor der ersten Ölkrise heranreichend. Ja, warum ist das so? Ja, weil plötzlich riesige Märkte entstanden sind. Nicht nur in der DDR, sondern in ganz Mittel- und Osteuropa bis in die Sowjetunion hinein. Man musste plötzlich so, so viele Produkte herstellen, und die vielen Arbeitskräfte, die aus dem Osten kamen, die haben dazu natürlich beigetragen. Aber das wird natürlich nie in diese Rechnung mit eingepreist, dass eigentlich eine ökonomische Stagnationsphase durch den Zusammenbruch des Ostblocks und die Öffnung der Mauer letztlich überwunden werden konnte. Und es gibt manchmal so ökonomische Rechnungen, die sagen eigentlich, ja, wenn man das jetzt alles mit einpreist, wie sieht dann eigentlich die Bilanz der deutschen Einheit aus? Ich kann die Quelle jetzt nicht mehr angeben, aber ich habe mal von einem Wirtschaftsforschungsinstitut gesehen, dass eigentlich schon die Kosten der deutschen Einheit irgendwie in den Ende der 90er oder so abgezahlt worden wären. Aber es ist einfach so, wir haben hier, die Kosten wurden halt durch die Öffentlichkeit getragen und die Gewinne wurden privatisiert.
Wie
so oft. Von daher ist die Bilanz immer unvollständig, weil wir das gar nicht genau wissen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, auch diese Frage der Vermögensübertragung, ne? Also dass unglaublich viele Menschen aus Wiesbaden oder aus München oder aus Stuttgart im Osten Immobilien besitzen. Ne? Geht mir immer wieder so, wenn ich bei Veranstaltungen bin, abends sitzt man noch nicht zusammen oder mit mir, ja, ich habe da 1992 drei Häuser in Wismar gekauft und so weiter. Das war damals gang und gäbe, das hat ja auch überhaupt nichts gekostet. Ne? Das war für ein Apfel und ein Ei, es gab wahnsinnig gute steuerliche Abschreibungen. Also es sind eben auch private Gewinner dieser deutschen Einheit, die wir oft gar nicht so im Blick haben.
Wir wollen noch einen kurzen Seitenblick werfen auf Ihr Buch Triggerpunkte, das aktuelle Buch, für das Sie empirisch geforscht haben. Hat sich dadurch nochmal das Bild, das Sie in Lüttenklein entworfen haben, verändert? Oder, also es waren natürlich andere Fragestellungen, aber es gibt ja auch Überschneidungen zwischen den beiden Büchern. Also hat sich nochmal was verändert oder haben die empirischen Studien eigentlich eher das Bild bestätigt, das Sie in Lüttenklein zeichnen von der ostdeutschen Gesellschaft?
Ja, das ist gar nicht so einfach, das so zueinander zu puzzeln, weil wir wirklich andere Fragestellungen haben und weil wir in Triggerpunkte nicht so explizit auf den Osten geschaut haben. Aber bestimmte Sachen, die jetzt nicht in Triggerpunkte drinstehen, aber die wir mit diesen Daten auch gemacht haben, die bestätigen schon das Bild, und dazu gehört unter anderem, dass man sieht, dass es so etwas gibt wie eine Verstetigung bestimmter kultureller Muster. Also die Ursprungsannahme der meisten Modernisierungstheorien der 90er Jahre war ja, es gibt sowas wie eine nachholende Modernisierung. Also in Ostdeutschland muss man jetzt nur die alten Bremsen des Staatssozialismus lösen und dann ja entwickeln sich Rechtsstaat und Marktwirtschaft und ja irgendwie eine Massenkonsumgesellschaft mehr oder weniger automatisch. Und die Leute gewöhnen sich auch ein. Und dann gibt es noch ein paar Ewiggestrige, die hängen noch ein bisschen an der DDR, die können sich mental nicht lösen. Aber das ist eine Frage sozusagen des generationellen Wandels, dass eigentlich die DDR in den Köpfen dann auch untergeht. Und heute sehen wir, dass es eine eigenständige ostdeutsche Identitätsbildung gibt. Das habe ich auch nicht so erwartet, dass die so stark durchschlägt. In unseren Befragungen zum Beispiel sehen wir, dass selbst die jungen Leute unter 25 oder unter 30, fast so alt wie die Älteren, wie die, die über 60 sind, sagen, ja, es gibt Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen und es gibt auch Konflikte zwischen Ost- und Westdeutschen. Interessanterweise sagen das die Westdeutschen mit jüngerem Alter fast gar nicht mehr. Wenn sie die fragen, gibt es Unterschiede, sagen ja unter den 25-Jährigen nur noch 10 oder 12%. Ja, es gibt noch Unterschiede, die anderen können die gar nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, dass da eigentlich so ein bisschen so ein Flexierbild da ist. Ne? Die Ostdeutschen sehen noch etwas, machen irgendwie eine Differenzbehauptung, von der die Westdeutschen sagen, das gibt's gar nicht mehr. Und ich würde schon sagen, es gibt so etwas wie so eine Persistenz von Kultur, die offensichtlich unabhängig von institutionellen und systemischen Kontexten gegeben ist. Also irgendwie wird das übertragen, narrativ, auch in Familienkontexten. Vielleicht gibt es irgendwie auch so etwas wie so eine Underdog-Mentalität, die sich dann gegen die Mehrheitsgesellschaft bildet. Also das jedenfalls Formen der Verstetigung da sind, die ich selber nicht so stark erwartet hätte, aber die auch in dem Buch schon so ein Stück weit angelegt sind. Ne? Aber ich habe sie noch nicht so ausgerollt und ausformuliert. Und das finde ich schon überraschend. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass ich mit dieser These der Frakturen gar nicht so falsch liege, dass sich eben Dinge, die erstmal oberflächlich gar nicht zu sehen sind, dass die doch irgendwann noch mal wieder eine Rolle spielen. Und das scheint jetzt bei den jungen Menschen, die jetzt in Stadien bei Hansa Rostock oder bei Union Berlin sitzen oder auf irgendwelchen Podien oder auch Literatur produzieren, die jetzt dieses Ostdeutschland-Thema nochmal für sich entdecken, das für ihre Elterngeneration keine so große Rolle gespielt hat oder häufig in so einen Schatten getreten ist, ne? Dass man das doch abgedämmt und abgedunkelt hat. Angela Merkel ist ja so ein typisches Beispiel, die immer gesagt hat, ja, ich musste eigentlich meine ostdeutsche Herkunft so ein Stück weit unsichtbar machen, um überhaupt in der bundesdeutschen CDU oder westdeutsch dominierten CDU Anerkennung zu finden. Das heißt, die konnte niemals diese Karte spielen, aber die nachfolgenden Generationen spielen diese Karte offensichtlich öfter.
Das eigentliche Thema von Triggerpunkte, vielleicht die eine Frage noch zu dem Buch, ist ja sozusagen das Narrativ von der gespaltenen Gesellschaft, das Sie auf den Prüfstand der Empirie stellen. Mich würde interessieren, warum glauben Sie, dass dieses Narrativ so populär ist? Also es ist ja vorher auch schon kritisiert worden, also ich denke an das Buch von Jürgen Kauber und André Kieserling, aber man liest es ja trotzdem nach wie vor überall. Warum ist dieses Narrativ so attraktiv?
Es ist unglaublich schwer, es loszuwerden. Mir geht es ja häufig auch so, ne? Man sieht ein neues Thema aufploppen und Leute verhakeln sich da. Also erstmal gibt es eine gefühlte Polarisierung, die was mit der Beobachtung medialer Diskurse zu tun hat, ne? Die häufig eben so über Kontrahenten und Gegnerschaften funktionieren. Die werden eben Leute auch so zusammengesetzt in Talkshows und Pro und Con. Die meisten Informationen über die Welt, die haben wir eben nun mal aus den Medien. Damit hat das sicherlich was zu tun und dann ist es in gewisser Weise auch ein Angstszenario mit Blick auf, ja, das hat ja damals begonnen mit dem Brexit und auch mit Trump 2016 mit der Wahl, dass da viele Leute gesehen haben, okay, das gibt eben sehr gespaltene Gesellschaften und da hat man das immer so als Warnung in den Diskurs hineingegeben und irgendwann hat sich das verselbstständigt, dass man eben sagt, ja, okay, wir sind schon gespalten, aber es ist ganz oft, dass ich dann irgendwie zu Podien eingeladen werde und dann sitze ich schon vorher, dann gibt es irgendwie so ein Panel und da wird schon 25 Mal von Polarisierung gesprochen, ganz selbstverständlich. Und dann muss ich auf die Bühne und dann bin ich immer so ein bisschen in dem Zwang, das ein Stück weit zu korrigieren. Dass sich in der Gesellschaft was tut, dass die Konflikte intensiver werden, dass wir auch große Fliehkräfte haben, das glaube ich, ist unbestritten. Und das ist, wir vertreten da ja jetzt auch nicht die Gegenthese dazu. Aber ob das Bild der Polarisierung im Sinne einer Spaltung in zwei oder vielleicht drei oder vier Gruppen, ob das richtig ist, das würden wir grundsätzlich bezweifeln. Also eine fragmentierte und auch konfliktreiche Gesellschaft haben wir, aber es ist eben nicht klar, dass wir so in so eine auskonturierte Lagerbildung hineingeraten sind. Das kann passieren, das kann kommen, aber im Moment ist es noch nicht so.
Ja, es wäre schön, wenn es so bleibt. Am Ende dieses Podcasts sprechen wir immer noch über ein Sachbuch, das dem Gast besonders gut gefallen hat. Welches haben Sie sich ausgesucht?
Ja, Sie haben es ja im Prinzip schon angesprochen. Ich habe mir Ewald Frieh, Ein Hof und 11 Geschwister, ausgesucht. Ein Buch, das mir Das ist eigentlich ein sehr dünnes Buch, aber es ist sehr intensiv geschrieben. Es geht um eine Familie, einen Bauernhof im Münsterland. Ewald Frie ist Historiker an, jetzt muss ich gucken, an der Universität Tübingen, der im Prinzip seine Familiengeschichte hier nachbeschreibt. Also der elterliche Hof, wo Kühe gemolken und gezüchtet werden und 11 Geschwister, von denen fast alle dann den Weg raus aus dem Hof und weg aus dem ländlichen Leben finden. Es ist unglaublich verdichtet und interessant geschrieben, hat auch sehr viel Soziologie da drin, weil es eben der Abschied einer bestimmten Kultur und auch Lebensform ist und das sehr, sehr gut beschreibt. Das Buch selber ist ja schon preisgekrönt, hat den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen, von da ist es vielleicht kein so überraschendes Mitbringsel. Aber es ist ein Buch, das mich sehr gefesselt hat, obwohl ich selber jetzt nicht aus so einem ländlichen Kontext komme. Ich glaube, es hat sich auch viel verkauft, weil das eine massenhafte, wirklich möglicherweise millionenhafte biografische Erfahrung ist. Aufsteigergeschichten sozusagen aus dem einfachen ländlichen Leben hin in eine akademische Welt. Oder
wobei er den Aufstieg ja eigentlich gar nicht beschreibt.
Nee, das beschreibt er nicht, aber der spielt natürlich als Ebene immer mit, weil eben kaum ein Kind da bleiben kann. Auch die ökonomischen Voraussetzungen eines solchen Hofs haben sich gravierend verändert. Also man kann nicht mehr so ohne weiteres davon leben. Es gibt auch kein Gesinde mehr und auch keine mithelfenden Familienangehörigen. Also all das, was zu dieser bäuerlichen Kultur eigentlich mit dazugehört. Und ich finde, das beschreibt er wunderbar, weil das so ein bisschen auch wiederum eine Art von Veränderung von Lebenswelten ist, die nicht so viel Öffentlichkeit bekommt und mit diesem Buch letzten Endes so ein bisschen an das Licht gebracht wird. Und das finde ich es ist toll geschrieben, sind auch wunderbare Formulierungen drin und auch die Härte dieses Lebens, also alle Jahreszeiten, jeden Morgen wieder aufstehen, auch dieses karge Leben, auch dieses extrem stark strukturierte Leben, das nachzuvollziehen, auch das, was es mit Körpern macht, mit einer Art von Geselligkeit, mit Zusammenleben, mit den Abenden, die man zusammensitzt, das finde ich schon sehr eindrucksvoll.
So ging es mir auch. Also ich fand es auch ganz faszinierend, also auch zu sehen, dass er beschreibt ja im Wesentlichen den Zeitraum nach 1945, wie sehr sich das Landleben eben da auch nochmal verändert hat und wie wenig statisch es ist. Also man hat ja die Vorstellung, das Landleben, was eher sehr statisches ist. Aber gegen die Vorstellung schreibt er zum Teil auch an. Und ich sah einen gewissen Berührungspunkt, wo sie die Körper angesprochen haben. Christiane Hoffmann war hier zu Gast, die ja darüber geschrieben hat, wie ihr Vater als 9-Jähriger aus Schlesien geflohen ist mit seiner Mutter. Und
wunderbares Buch habe ich auch gelesen.
Ja, und der kam eben auch vom Bauernhof. Und Frau Hoffmann beschreibt an einer Stelle eben auch, wie ihre Großeltern, also die Eltern ihres Vaters, eigentlich gar nicht Bauern hatten werden wollen. Der Großvater hatte Tischler werden wollen, musste dann aber den Hof übernehmen und seine Frau hatte ihn eigentlich auch geheiratet in dem Glauben, er würde Tischler und sie würden in die Stadt ziehen und dann mussten sie eben auf dem Hof arbeiten. Und sie beschreibt eben, wie schon nachdem sie 10 Jahre, 12 Jahre diesen Hof hatten, wie das die Körper verändert hat, diese harte körperliche Arbeit, das frühe Aufstehen. Und genau dasselbe beschreibt Ewald Frie eben auch bei seinem Vater und bei seiner Mutter, auch dass der Körper einfach früh verschlissen ist. Und diesen körpergeschichtlichen Aspekt, den fand ich tatsächlich auch sehr interessant.
Ich habe jetzt selber einen Text gemacht, der ist noch nicht veröffentlicht, für einen Fotoband von Ute und Werner Mahler. Zwei sehr bekannte DDR-Fotografen und auch Gründer der Fotoschule Ostkreuz.
Ja, ja.
Und die haben Fotos über 70 Jahre aus einem Dorf im Thüringischen, wo ihr Vater schon fotografiert hat. Dann Werner Mahler für seine Diplomarbeit, dann also einmal in den 50er Jahren, in den 70er Jahren. Dann haben sie in den 90er Jahren nochmal für den Stern dort fotografiert und jetzt nochmal. Das heißt, man hat eine unglaublich starke Zeitstrecke. Und da sieht man im Prinzip das, was jetzt auch bei Ewald Frie beschrieben ist, in den 50er und auch in den 70er Jahren, noch ein fast mittelalterliches Leben mit Fuhrwerken. Die Leute stehen auf der Straße, auch die ganze Kleidung und so weiter. Da hat man wirklich das Gefühl, da gibt's das kann vor 100 Jahren noch sehr ähnlich ausgesehen haben. Und dann gibt es plötzlich eine sehr, sehr starke Veränderung. Ne? Also das Landleben hat sich in den letzten Jahren dann nochmal wirklich sehr grundlegend verändert. Das war lange Zeit sehr stabil, auch über die Generationen sehr, sehr ähnlich immer. Und das hat sich eben jetzt verändert mit anderen ökonomischen Bedingungen, auch mit der Mechanisierung der Landwirtschaft und natürlich mit den Veränderungen der Sozialstrukturen. Und das, also wie gesagt, das Buch ist sehr empfehlenswert, wunderbare Lektüre.
Herr Mauer, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiterreden. Wir wollen aber, glaube ich, die Geduld unserer Hörerinnen und Hörer nicht überstrapazieren. Noch der Hinweis darauf, Ihre beiden Bücher Lüttenklein und Triggerpunkte sind bei Suhrkamp erschienen. Ewald Frieh, ein Hof und 11 Geschwister bei C.H. Beck. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Das war Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome.